Ich lese uns den heutigen Predigttext, wie angekündigt, aus dem Buch Hiob, 42. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Ich weiß, dass du alles vermagst, und kein Vorhaben ist dir verwehrt. Wer ist es, der den Plan verfinstert ohne Wissen? So habe ich erzählt und erkannte nichts. Zu Wunderbares für mich und unbegreiflich. Höre doch, und ich will reden. Ich will dich fragen, lehre du mich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum verwerfe ich, und ich ändere meine Einstellung auf Staub und auf Asche. Ich bete. Jesus Christus, gib uns Herzen, die hören, einen wachen Sinn und Verstand zum Erkennen. Danke, dass du hier bist. Danke für deine Ruhe und deine Begleitung. Amen. Ein Mann gab es im Lande Uz, Hiob war sein Name. Dieser Mann war untadelig und aufrecht, gottesfürchtig und dem Bösen abhold. So beginnt das Buch Hiob, das Buch eines Mannes, der einen langen Weg geht. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Und so endet es. Es erzählt die Geschichte eines Mannes in einem riesigen Erzählbogen über 42 Kapitel im Alten Testament, vom fast perfekten Beginn bis zu einem fast perfekten Ende. Wer würde sich das nicht wünschen? Ein Mann, der untadelig lebt, und ich weiß nicht, ob wir heute dem Bösen abhold sagen würden. Wir würden es anders ausdrücken. Und ein Mann, der dann nicht untadelig stirbt, sondern alt und lebenssatt stirbt. Ein glattes Leben, oder? Das Buch Hiob zeichnet eine Chronologie, also eine, wie so auf einem so einem Zeitstrahl, eine Geschichte eines Mannes, mit dem Gott unterwegs ist. Mit dem Gott unterwegs ist. Und deswegen findet es ja auch dann hier den Ort in der Bibel. Und deswegen zeichnet dieses Buch nicht nur eine Chronologie wie auf einem Zeitstrahl, sondern es zeichnet eine theologische und auch eine geistliche Entwicklung eines Menschen. Und wer das Buch schon mal gelesen hat, die ist nicht glatt. Die ist nicht glatt. Und ich habe mich entschieden, nicht so sehr auf Einzelheiten zu gehen, sondern uns zu helfen, dieses Buch zu lernen, ein wenig, dass ihr vielleicht Freude daran kriegt, in dieser Woche diese 42 Kapitel mal zu lesen. Ein hehres Ziel. Die Geschichte dieses Menschen ist nicht glatt, sie ist geprägt von Leid. Sie ist geprägt von einem Leid, das man sich kaum ausmalen kann. Ein Mensch, dem vieles genommen wird, der selbst auch Leid erlebt und auch Einsamkeit erfährt. Also wer behauptet, er hätte ein glattes Leben, dem traue ich nicht. Den stelle ich in Frage. Und im Buch Hiob, und das ist ganz spannend, hinterfragt sich auch die Bibel selbst. Hinterfragt sich das Alte Testament, das, was das Alte Testament eigentlich bisher zum Glauben ausdrückt, auch selbst. Dieses Buch gehört zu so etwas wie einer weisheitlichen Literatur und ist vergleichsweise jung. Gottesbilder werden darin aufgearbeitet, Gottesbilder werden auch revidiert, überarbeitet, erweitert und hinterfragt. Und deswegen ist es so spannend. Deswegen ist die Geschichte dieses Mannes in seiner Beziehung mit Gott auch so spannend. Und zumindest ist es doch das, dass dieses Buch Hiob mir zeigt, uns zeigen soll, hey, die Bibel ist lebendig. Sie ist Literatur, die mit ihrem Gott lebt. Und das ist ja das Mysterium dieses Buches, unserer Heiligen Schrift. Die mit ihm hadert und ihn zur Erkenntnis bringen möchte. Durch das Leben der Menschen hindurch und hier durch das Leben von Hiob. Nicht am Leben vorbei, sondern mitten ins Leben rein. Mitten in die Abgründe, mitten ins Leid. Also Ein Gott wird zum Ausdruck gebracht, der im Leben der Menschen verankert ist und dort auftaucht. Hier im Buch Hiob geht es um einen Menschen, dem es zunächst mal so gut geht, wie es seinem Handeln auch entspricht. Ja? Aufrecht, gottesfürchtig, dem Bösen abhold. Und es geht um einen Mann, der einen Bruch dieses Bildes erlebt und verändert daraus hervorgeht. Weil er Zerbruch erlebt und vormalige Bedingungen und Kausalitäten und Bezüge auf die Probe gestellt werden und sich nicht als tragfähig erweisen für die Situation, in der er sich wiederfindet. Es wäre ein Kurzschluss, das Buch Hiob zu reduzieren auf erstmal ganz viele persönliche Fragen, also an das Buch Hiob heranzugehen mit der Frage, hey, ich nehme das jetzt mal so als persönliches Buch, wie gehe ich eigentlich mal mit Leiden um? Und natürlich wird die Frage irgendwann relevant, aber das ist nicht die erste. Oder wenn wir an das Buch rangehen, an dieses alttestamentliche Buch und fragen, hey, was will das Buch mir eigentlich über Jesus erzählen und wie weist es hin auf das Neue Testament? Und das sind alles relevante Fragen, aber das können immer nur Anschlussfragen sein. Die erste Frage für uns kann sein, anhand des Buches zu fragen, wie gibt sich Gott in einer Geschichte wie die des Menschen Hiob zu erkennen? Wie erkenne ich Gott in einem Leben, das nicht glatt ist? Wenn wir also dieses Statement aus dem Schlusskapitel des Buches hören, Kapitel 42, dann ist es ein Statement genährt aus einer ganz langen Geschichte. Einer Geschichte, die nicht auf geraden Linien verläuft. Und das ist die realistische Geschichte von uns allen hier. Und diese Geschichte heute beginnt mit der Feststellung, dass ich sagen muss, auch ich erliege der Illusion zu denken, dass mir ein Leben zusteht, das so gut ist oder so gut sein kann, wie ich mich in diesem Leben verhalte oder wie ich handle. Wie ich an mir arbeite und Gutes tue und ich mir ein Lebenskonto aufbaue und sage, all das Gute, was ich getan habe, das packe ich auf mein Konto und dann bitte aber auch, soll all das Gute von außen kommen, das mir aufgrund dessen, was ich getan habe, zusteht. Und ich merke, ich erliege dieser Illusion. Es steht mir zu, oder nicht? Und manchmal formuliere ich dann vielleicht nicht explizit, aber zumindest implizit diesen Anspruch an Gott. Hey Gott, wo ist jetzt all das Gute? Ich habe doch gerade in eine Kollekte eingeworfen. Was denn jetzt hier? Ja? Und das ist ja tatsächlich ein Motiv, das sich dann durch die gesamte Bibel auch hindurchzieht, auch durch das Neue Testament und die Lehre von Jesus, dass Jesus auch dieses Bild immer wieder bricht. Aber für uns ist es heute manchmal so dieses Karma, Alter, ja, dieses Karma-Prinzip, ja. Wenn ich etwas Gutes tue, dann kommt es zu mir zurück. Wenn ich etwas Schlechtes tue, dann fällt es auch auf mich zurück. Und biblisch gesagt könnte man sagen, hey, wenn du leidest, muss es da doch etwas in deinem Leben geben, da musst du etwas getan haben, das Grundlage dafür ist, dass es dir jetzt so geht, wie es dir geht. Also guck mal besser in deine Geschichte, was da los ist. Was hast du denn verbrochen? Was hast du denn auf dem Kerbholz? Und vielleicht hast du das so gehört und vielleicht hast du das auch mal so geglaubt. Das ist aber nicht allein biblisch. Und natürlich gibt es diese Zusammenhänge oder diese Bedingungen und Kausalitäten, die ich in diesem Leben wahrnehme. Die gibt es ja. Ja? Wenn ich schlecht und übermäßig esse oder so, dann wird mir das wahrscheinlich schaden. Wenn ich nichts für meinen Rücken tue, dann wird es meinem Rücken irgendwie auch nicht gut gehen auf Dauer. Wenn ich mich nicht groß anstrenge, auch in Wissen oder in Karriere investiere, dann bleibe ich karrieremäßig vielleicht auch auf einer Stufe, die eher Low-Level ist. Aber diese Zusammenhänge verführen mich dazu, genau auch das über Gott zu denken. Wenn du nur gut lebst, wenn du nur fromm bist, dann funktioniert Gott. Dann ist das Glück auf deiner Seite. Dann ist Gott auf deiner Seite. Und ich kann nur spekulieren, aber vielleicht hat Hiob das auch gehört, gedacht und vielleicht ist es ihm auch so tradiert worden und dann ist Gott gleich Glück. Und vielleicht lebte Hiob aus diesem Hörensagen die ganze Zeit oder eine ganze Zeit als tradiertes Gottesbild. Die Vorfahren haben dir gesagt, so funktioniert Gott? Was haben deine Vorfahren dir gesagt, wie Gott funktioniert? Dann möchte ich dir heute zumuten zu hören, Gott funktioniert nicht. Gott ist keine Funktion. Gott ist ein lebendiges Gegenüber und es kommt in dieser Geschichte von Hiob wunderbar zum Ausdruck. Das ist eine große Erkenntnis dieses Hiob-Buches und das werden wir sehen oder werdet ihr sehen, wenn ihr es lest, an der großartigen Art und Weise und dem Duktus dieses Buches, in welcher kunstfertigen Art und Weise dieses Buch auch von Gott und mit Gott redet. In Dialogen, in Gottesreden, in Gedichten, so viel, was da drin steckt. Es gibt Zusammenhänge, die erschließen sich nicht. Und das muss Hiob genauso gegangen sein. Er hat es nicht begriffen, warum ich oder warum ist Gott so? Es gibt Zusammenhänge, die bringen ihn und die bringen mich an Grenzen meines Verstandes, meines Gottesbildes und meines Lebens. Unabhängig davon, was mir tradiert worden ist, unabhängig davon, was ich mal gelernt habe. Denn es gibt sie ja auch, die Gegenbeispiele in dieser Welt. Ich streng mich an und es funktioniert nicht. Ich glaube an einen Gott, aber der hilft mir gerade nicht. Ich erkenne es zumindest nicht. Also wie kann es einen solchen Gott geben? Oder Gott, wie kannst du nur so sein? Fragt sich Hiob. Und du fragst dich das vielleicht auch oder hast dich das gefragt und du wirst es dich fragen. Bilder von Gott, Bilder von deinem Leben kommen an Grenzen. Und in diesen Grenzerfahrungen meines Lebens zeigt sich doch, wer ich wirklich bin, was ich wirklich denke und auch was ich glaube, weil sie mich immer zu einer Reaktion zwingen und sie mir einen Spiegel vorhalten und mich fragen, was machst du jetzt, Mensch? Mensch, was machst du eigentlich? Oder Mensch, was machst du jetzt eigentlich? Ich habe das erfahren. Als ich Mitte 20 war, war ich joggen. Und ich dachte, was ist hier auf einmal anders? Und ich völlig außer Puste war. Und ich keinen Plan hatte, was hier gerade passiert, weil ich auf einmal stehen bleiben musste. Und von da an hatte ich wahrscheinlich die schwierigsten, aber auch die wegweisendsten 3 Jahre meines Lebens. Und ich mich dann irgendwann in der Charité in Berlin wiederfand, und Herzkatheter nach Herzkatheter bekam und die Ärzte einfach nicht wussten, was ist hier eigentlich los. Ein junger Mann mit Mitte 20, der unter so starkem Vorhofflimmern leidet. Und ich, Mitte 20, voll im Saft, viel Basketball gespielt, erreichen konnte ich nichts mehr. Aber zumindest wollte ich es mir doch beweisen und ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. In jedem Spiel, das ich gespielt habe, musste ich mich auswechseln lassen, weil es nicht mehr ging, weil mein Herz einfach nicht mitgemacht hat. Ich habe sehr wenig geschlafen in diesen 3 Jahren, bin meistens im Sitzen eingeschlafen nachts, war so verzweifelt, dass ich nachts manchmal auf dem Campus einfach unterwegs war, während meiner Studienzeit auch und nicht wusste und niemand mir helfen konnte. Niemand konnte mir helfen. Tagsüber habe ich den Krankenwagen gerufen und gesagt, es geht nicht mehr. Und die Krankenpfleger oder die Notärzte, die dabei waren, haben gesagt, was ist denn mit Ihnen? Sie sehen doch super aus. Da habe ich gesagt, danke, aber innerlich geht's mir total dreckig. Ich kann gerade nicht mehr. Und ich dann das Vorrecht hatte, zu einem ganz tollen, jungen spanischen Arzt an der Charité zu kommen, der sich um mich kümmern durfte. Und das Lied, was du ganz am Anfang mit uns gesungen hast, Claudia, ne, da ging es darum, Raum zu schaffen für Gott. Und du kommst an eine Grenze und merkst, du kannst nicht mehr so, wie du möchtest. Und ich habe immer wieder dieses Gebet auch gebetet, heile mich her, so werde ich heil, hilf mir, so ist mir geholfen. Und ich hatte nicht den Eindruck, es hilft mir jetzt. Und irgendwann kommst du an den Punkt, an eine Grenze, wo du neu sehen lernst. Wo du merkst, ich kann mich jetzt nicht vergraben. Und wo genau dieses Gebet eigentlich mit reinkommt, ich schaffe jetzt Raum für dich. Wo schaffe ich Raum in dem So-Sein, in meinem Dasein? Und rückblickend auf diese Zeit, auch die lange Zeit im Krankenhaus manchmal, sehe ich so viel Gutes. Ich erinnere mich daran, das war Ein Europameisterschaftssommer und ich im 17. Stock des Bettenhochhauses der Charité lag auf einem Viererzimmer zu zweit mit Herrn Schmidt. Und natürlich lag ich immer mit alten Leuten auf dem Zimmer. Und wir von unserem 17. Stock aus auf einer Großleinwand irgendwo in Berlin das Halbfinale, das dann verloren wurde, der deutschen Mannschaft, mitgucken konnten. Und ich erinnere mich daran, wie Herr Schmidt und ich immer so Deals miteinander machten. Ein Deal von uns war, ey, Herr Schmidt, wenn du jetzt runtergehst ins EKG zu der Frau, die immer so griescremig ist, deine Challenge ist es, sie zum Lachen zu bringen. Und wir haben es geschafft. Und als er dann hochkam oder als ich dann wieder hochkam von dieser Frau im EKG, die echt ein ganz schöner Besen war, haben wir es gefeiert. Und gesagt, wie cool ist das denn? Nach meiner Zeit im Krankenhaus haben Herr Schmidt und ich uns noch einige Monate Karten geschrieben. Wie cool ist das denn? Ich schaffe Raum für dich in einer Situation, die sich für mich gerade nicht ändern lässt. Ich bin an einer Grenze, aber diese Grenze verändert mich und diese Grenze verschiebt sich. Ich habe gelernt, achtsam zu sein gegenüber mir selbst, meinem eigenen Herzen gegenüber. Was brauche ich? Und gegenüber dem anderen. Und ich habe gelernt, dankbar zu sein. Bin ich geheilt? Vielleicht so ein bisschen, aber nicht wirklich. Ich muss weiter auf mich Acht geben. Aber ich bin verändert und dafür dankbar. Hiob drückt es vielleicht so aus. So habe ich erzählt und erkannte nichts. Zu Wunderbares für mich und unbegreiflich. Von Krankheit hatte ich gehört, ja? Von anderen, vom Hörensagen und wie Gott vielleicht darin handelt. Aber ich bin noch nicht krank oder ich bin nicht krank. Ich habe alles, was ich brauche und viel mehr noch. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber jetzt hat mein Auge dich geschaut. An seiner Grenze sieht Hiob Gott. An seiner Grenze sieht Hiob Gott. Und Hiob hat erlebt, dass Gott nicht so funktioniert wie bisher. Dass Gott nicht so funktioniert wie bisher. Und er hat erkannt, und auch das spielt hier eine ganz große Rolle in den 6 Versen, er weiß, dass du alles vermagst und dass dir kein Vorhaben verwehrt ist. Also eine total spannende Mischung aus Erleben und Erkenntnis. Aus Emotion und aus Ratio. Und er erkennt, man kann ihn an seinen Vorhaben nicht hindern. Was er will, das geschieht. Was er nicht will, das geschieht nicht. Es ist eine Erfahrung einer unvergleichlichen Macht. Und das Wissen darüber hat Hiob auf seinem Weg erlangt, der nicht glatt ist. Und er kann sich eingestehen, dass er so etwas wie Belehrung braucht. Lehre du mich. Er muss an den Grenzen als Fragender und als Suchender agieren. Tun wir das auch? Bisheriges Reden war nicht Wissen, jetzt ist es Wissen. Können wir uns eingestehen, dass wir Belehrung brauchen an Grenzen? Oder probieren wir aus eigener Kraft über diese Grenze hinauszugehen? Oder schaffen wir es, Raum zu schaffen für etwas, das uns unverfügbar ist und nicht unter unserer Kontrolle steht? Das Buch Hiob sagt ermutigenderweise, hey, es ist möglich, Gott in und mit einer solchen Vita, wie Hiob sie hat, zu erfahren und zu sehen. Es sagt, Gott ist derjenige, der sich über deinen Staub erhebt. Was du bisher erfahren hast und erkannt hast, das muss nicht das Ende sein. Was du bis jetzt weißt, muss nicht das Ende sein. Und wo Hiob am Ende ist, ist seine Erkenntnis nicht am Ende, weil Gott ihn weiterführt. Und er verwirft und ändert seine bisherige Einstellung. Gott ändert sich nicht, aber er ändert sich. Er verwirft und er ändert seine Einstellung. Und zum Schluss frage ich uns, hey, was ist das, was Hiob verwirft? Wir können feststellen, er verwirft ein zuvor gewonnenes Wissen oder er lässt es erweitern. Und das ist mit diesen Versen 5 und 6 gemeint. Darum verwerfe ich und ändere meine Einstellung auf Staub und Asche. Wir könnten dieses Staub und Asche auffassen als so eine Art Bußritus von Hiob. Aber es ist vielmehr eine Beschreibung von dem, was jetzt ist. Er muss sich für diesen Bußritus nicht in Staub und Asche setzen, weil er bereits darin sitzt. Und zwar von Anfang an. Ja? In Hiob 2, Vers 8, so als Rahmen, ne, dieser Erzählung, steht, er saß mitten im Schutthaufen. Da schon saß er dort die ganze Zeit. Seine Position von Anfang an bleibt unverändert. Und in dieser Situation, in diesem Schutthaufen, lernt er etwas. Sein neues Wissen, seine neue Erkenntnis, sein neues Erleben ist also nicht Folge der Änderung seiner Lage. Die Frage nach seinem Leiden ist von der Zweckfrage, also welchen Grund hat mein Leiden eigentlich, und der Kosten-Nutzen-Rechnung, was ich gebe, ist, was ich kriege, und andersherum abgelöst, ja? Es ist nicht gelöst in dem Sinne, wie er es gerne hätte. Er erlebt diese Lösung nicht. Er erlebt Heilung. Wovon ist Hiob geheilt? Er ist geheilt von der Verwechslung des Weltgeschehens, das, was so um ihn herum passiert. Ey, das ist doch ungerecht, dass das jetzt ausgerechnet mir passiert, jemanden, der sein ganzes Leben bisher untadelig gelebt hat, der dem Bösen abhold gewesen ist, und jetzt erlebe ich sowas. Er erlebt keine Lösung, sondern er erlebt Heilung, und er ist geheilt von der Verwechslung des Weltgeschehens mit seinem privaten Ergehen. Mit seinem privaten Ergehen. Von dieser Verwechslung. Wenn es allen anderen gut geht, dann muss es mir doch auch gut gehen, weil ich doch so viel auf mein Konto gepackt habe. Warum ist es anders? Was verwirft Hiob? Er verwirft die Einstellung, sein Schicksal lasse sich verallgemeinern auf das der ganzen Welt. Also die Folgerung, wenn er leidet, dann ist die ganze Welt Mist. Dann ist doch die ganze Welt Chaos. Dann ist die ganze Welt Leiden. Mit Hiob wird gesagt, Gott erschöpft sich nicht in mir, in meiner Erfahrung, in meinem Leiden, in dir als Individuum. Und deswegen demütigt mich diese Geschichte. Sie zeigt mir, dass ich wachsen darf und dass ich wachsen muss. Sie zeigt mir, dass ich erwachsen darf, auch im Glauben erwachsen werden darf, und dass ich aus Mustern des Egoismus und der Vereinnahmung Gottes für meine eigenen Zwecke erwachsen darf. Und Hiob lebt in dieser Veränderung, und Hiob gibt seine eigene Sicherheit auf, eine Sicherheit, die er in seinem eigenen Leben gesucht hat und dort gegründet sah, nämlich dem Leben in einer glatten Bahn. Und er findet Sicherheit bei dem Gott, der sich über seinen Staub erhebt. Möge Gott uns auch allen diese Erkenntnis, dieses Erleben und das Wissen schenken. Amen.